Zu Beginn der heutigen Predigt möchte ich euch einen Auszug aus dem Buch Post von Graf Modertal vorlesen. Dieses Buch hat Randy Alcorn geschrieben, in Anlehnung an das bekannte Werk von C.S. Lewis, Dienstanweisungen für einen Unterteufel. Und der Schwerpunkt dieses Buches sind erdachte Briefe, die sich Dämonen untereinander schreiben. Und diese Dämonen, die tauschen sich über Menschen aus, insbesondere über einen Mann mit Nachnamen Fletcher. Ihr Hauptziel ist es, Gott, den sie übrigens als ihren Feind benennen immer wieder, zu bekämpfen und die Menschen ins Verderben zu führen. Je unbehaglicher sich Fletcher in der Kirche fühlt, desto besser. Achte darauf, dass er weiterhin am Rande steht. Dass der Rest seiner Familie ihn nicht zur Kirche begleitet hat, ist geradezu ideal. Ich habe die zuständigen Versucher bereits angewiesen, dafür zu sorgen, dass sich daran auch in Zukunft nichts ändert. Zwar bedauere ich, dass Ryan deinem Patienten ein verbotenes Buch gegeben hat, aber das ist noch lange kein Grund, in Panik zu geraten. Falls man alle Bibeln, die es in Amerika gibt, zur selben Zeit abstauben würde, würde die Sonne eine Woche lang verfinstert. Die Bibel ist kein Talisman, der einen schützt, ohne dass man darin liest. Solange eine Bibel nicht aufgeschlagen wird, kann sie keinen Schaden anrichten. Zwei Schritte vor und einen zurück. Sorge dafür, dass Fletcher sich auf den einen Schritt konzentriert, den er zurückgegangen ist, damit er glaubt, es habe sich überhaupt nichts verändert. Vielleicht hat es doch keinen Zweck, fromm zu sein. Fletcher wird nicht aufhören zu sündigen. Die einzige Gefahr ist, dass er immer seltener sündigt. Der Geist des Feindes wird versuchen, seine alten Verhaltensmuster zu brechen und durch neue zu ersetzen. Meine größte Sorge ist allerdings, dass dein Patient sich angewöhnen könnte, seine Sünden regelmäßig zu bekennen. Mit Menschen, die einmal im Jahr beichten gehen und an Silvester lauter gute Vorsätze fassen, kommen wir ganz gut zurecht. Ja, zwischen diesen Generalbeichten können wir sogar am besten arbeiten. Je größer die Abstände, die zwischen den einzelnen Sündenbekenntnissen liegen, desto mehr können wir erreichen. Achte darauf, dass Fletcher glaubt, sein Leben als Christ sei keinerlei Schwankungen unterworfen. Dass sein Weg sowohl über Berge als auch durch Täler führen wird und dass sich seine alten Einstellungen und Gewohnheiten nicht so rasch ablegen lassen, musst du ihm unbedingt verschweigen. Er darf nicht begreifen, dass er jetzt noch viel heftiger versucht wird als früher, weil wir unsere Bemühungen verdoppelt haben. Hole ihn von seinem erhabenen Gipfel herunter, damit wir sehen können, wie er sich in den finsteren Tälern zurechtfindet. Mit ein bisschen Glück wird er zu dem Schluss gelangen, dass der Feind ihn verlassen hat. Sorge dafür, dass Fletcher sich entweder auf die Vergangenheit oder auf die Zukunft konzentriert. Er darf sich gerne darüber freuen, dass er gestern gehorsam gewesen ist. Oder sich ausmalen, welche Dienste er dem Feind morgen leisten wird, solange er es versäumt, ihm heute zu gehorchen. Wenn er unbedingt Christ sein muss, dann richte es wenigstens so ein, dass er zu der gemäßigten Sorte gehört. Zu denjenigen, die ängstlich darauf bedacht sind, dass sie nicht zu radikal werden, in irgendein Extrem verfallen oder übers Ziel hinausschießen. Sorge dafür, dass er den christlichen Glauben nicht wichtiger nimmt als seine Arbeit, seine Hobbys oder den Sport. Solange sein Glaube nur ein Bereich unter vielen ist, wird er uns wenig schaden und dem Feind nicht viel nützen. Das sind natürlich erdachte Briefe hier, die sich die Dämonen untereinander schreiben. Und wir wollen jetzt nicht näher darauf eingehen, was Dämonen tatsächlich denken und wissen und tun. Ich denke aber, dass es schon uns einen ganz guten Eindruck davon vermittelt, was für ein unsichtbarer Kampf um uns Menschen tobt. Auch Paulus spricht davon in Epheser 6 und er benennt den Gegner oder beschreibt den Gegner als die listigen Kunstgriffe des Teufels, die Herrschaften, die Gewalten, die Weltbeherrscher der Finsternis, die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und nachdem Paulus dann zum Anziehen der ganzen Waffenrüstung Gottes aufgefordert hat, fügt er noch die entscheidende Grundlage der Waffenrüstung hinzu. Und die steht in Epheser 6, Vers 18. Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Wie wir es von Paulus kennen, fordert er zu nichts auf, was er nicht auch selbst einhalten würde. Und so sehen wir neben vielen anderen Gebeten in den Briefen, die er schreibt, auch ein wunderbares Gebet im Kolosserbrief. Und das wollen wir uns heute genauer anschauen. Bevor wir das aber tun, gebe ich euch wieder einen kurzen Überblick über den Brief, in dem wir uns befinden. Schlagt eure Bibeln bitte auf bei Kolosser, Kolosser 1. Wir wollen zusammen die ersten beiden Verse lesen. Kolosser 1, Vers 1 bis 2. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes und der Bruder Timotheus, an die heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolossä. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Wer hat also diesen Brief geschrieben? Hier steht es, Paulus, der Apostel Jesu Christi, der von Gott berufen und gerettet wurde, sowie sein enger Vertrauter und Diener Timotheus. Und Paulus befand sich zur Abfassung dieses Briefes in Rom in der Gefangenschaft. Es war ca. 60 bis 62 nach Christus. Aber dort saß er nicht, weil er sich wie ein Verbrecher verhalten hat, sondern weil er treu dem Herrn diente und weil die Menschen darüber verärgert waren. In der Gefangenschaft schrieb Paulus auch die Briefe an die Philipper, an die Epheser und an Philemon. Als Empfänger werden hier die heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolossä genannt, also die Gemeinde in Kolossä. Diese war vermutlich nicht von Paulus gegründet, sondern von einem Mann namens Epaphras, der auch aus dieser Gegend stammte. Und er hatte von Paulus das Evangelium in Ephesus gehört und hatte ein großes Verlangen, die Leute aus seiner Stadt oder seinem Gebiet auch damit zu erreichen und zu belehren. Und in Kolosser 1, Vers 8, das haben wir letztes Mal gesehen, und auch in 4, Vers 12 und 13 sehen wir, dass Epaphras nun von Kolossä bis nach Rom gereist war, in die Gefangenschaft zu Paulus, um dort von ihm Unterstützung zu bekommen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, was für Unterstützung er suchte. Er wollte nämlich Rat bekommen und einfach ja den Rat und den Brief dieses Paulus wegen der Irrlehre, die dort sein Unwesen trieb, in Kolossä und auch in den Nachbargemeinden von Laodicea und Hierapolis. Und weil diese Irrlehre verschiedene Einflüsse hatte, haben wir sie einfach als Irrlehre der Kolosser bezeichnet. Merkmale dieser Irrlehre waren auf der einen Seite die jüdische Gesetzlichkeit und auf der anderen Seite die falsche Philosophie. Und diese beiden hatten gemeinsam, dass sie über das hinausgingen, was Gott in der Bibel offenbart hat. Sie leugneten die Gottheit Jesu Christi und leugneten, dass Christus allein genug ist zur Errettung. Paulus' Anliegen in dem Brief war es offensichtlich, diese Irrtümer aufzudecken und Christus, die Wahrheit über Christus, zu betonen und Christus zu erhöhen. In dem Brief finden wir keinerlei Kritik gegen die Kolosser, sodass wir nicht annehmen, dass die Irrlehre schon wirklich Fuß gefasst hat, sondern vielmehr die Warnung des Paulus an die Kolosser. Und so ist auch der Brief vor allem zu verstehen. Außerdem haben wir beim letzten Mal gesehen, was für eine Struktur Paulus was für eine Struktur dieser Brief verfolgt. Und zwar habe ich euch vorgestellt, dass eine Einteilung in vier Teile angebracht ist. Und die haben wir genannt Präskript, dann Prägnanz, Praxis und das Postskript. Das Präskript ist die Einleitung, da sagt Paulus einleitende Worte und ein Gebet. Im zweiten Teil dann die prägnante Lehre über Christus und die Irrtümer der Irrlehre. Im dritten Teil praktische Aufforderungen für den Wandel des Christen und schließlich im vierten Teil im Postskript Grüße und abschließende Bemerkungen. Zurzeit befinden wir uns noch am Anfang, nämlich im Präskript von Kapitel 1, Vers 1 bis 14. Und ihr wisst bereits, dass diese ersten beiden Verse, die wir gerade gelesen haben, das eigentliche Präskript eines Briefes waren und dass Paulus darüber hinaus in vielen Briefen auch noch ein Dankgebet und ein Bittgebet angefügt hat. Und das stand dann in dem einleitenden Vorwort, was man auch Proömium nannte. Und in diesem befinden wir uns jetzt gerade. Wir sehen also in Kapitel 1, Vers 3 bis 8 das Dankgebet, was wir uns letztes Mal angeschaut haben. Und dann ab Vers 9 bis 14 ein Bittgebet. In Vers 15 geht es dann mit dem zweiten Teil, mit Prägnanz weiter, also mit dem Hauptteil wirklich des Briefes. Wir wollen jetzt nochmal gemeinsam das Dankgebet uns in Erinnerung rufen und dafür die Verse 3 bis 8 in Kolosser 1 lesen. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt und wächst, so wie auch in euch von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es ja auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitsklaven, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Und hier können wir sehen, wie Paulus diesen Brief also mit Dank beginnt, wie er der Gemeinde dadurch Wertschätzung gegenüberbringt, wie er dann auch den Grund für diese Dankbarkeit nennt, nämlich den Glauben und die Liebe, die offensichtlich in den Kolossern waren und von denen Epaphras Bericht erstattet hat. Und schließlich benennt er dann die Grundlage für dieses gute Zeugnis von Glauben und Liebe, nämlich die Hoffnung, die das wunderbare Evangelium bringt. Und so ist das Evangelium auch in der ganzen Welt, bringt Frucht und wächst. Und an dieses Dankgebet schließt Paulus nun in Vers 9 bis 14 ein Bittgebet an. Und das wird die Grundlage unserer heutigen Predigt sein. Und wir wollen das jetzt auch gemeinsam lesen. Also ab Vers 9. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut, mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. In Vers 9 beginnt hier mit dem Deshalb ganz klar ein neuer Abschnitt, der diese Fürbitte einleitet. Und so ist die Abgrenzung zu dem Dankgebet davor recht deutlich. Die Abgrenzung nach hinten aber ist nicht so klar, weil im Griechischen findet sich nach Vers 14 kein Punkt. Eigentlich ist es ein langer Abschnitt, der je nach Kontext bis Vers 17 oder bis Vers 20 geht. Trotzdem ist es sinnvoll, hier nach Vers 14 einen Abschnitt zu bilden, weil diese Verse 13 und 14 noch dem Bittgebet zuzuordnen sind, von den Versen 9 bis 12, und dann in Vers 15 wirklich der Schwerpunkt auf Christus liegt und belehrt wird, wer ist eigentlich Christus. Und deswegen habe auch ich hier eine Unterteilung vorgenommen zwischen Vers 14 und 15, und ab Vers 15 geht es dann wirklich mit der Wahrheit über Christus und über die Ehrlehre los. Heute werden wir uns dieses Gebet in den Versen 9 bis 12, beziehungsweise 9 bis 12a, näher anschauen, während die Verse 12b bis 14 dann diesen letzten Punkt des Gebetes, den Dank, noch näher konkretisieren. Sie sagen eigentlich, wofür man dankbar sein kann, wofür die Geschwister in Kolossä dankbar sein sollen. Und so müssen wir verstehen, dass der Abschnitt von 9 bis 14 wirklich ein zusammenhängender Abschnitt ist, eine Einheit. Und trotzdem werden wir heute, weil wir einfach das nicht in einer Predigt schaffen, nur die Verse 9 bis 12a anschauen, also wirklich, was war das Gebet des Paulus, und nächstes Mal dann noch darauf eingehen, wofür sollten Sie Dank sagen in Vers 12 bis 14. Die Gliederung dieses Abschnitts findet ihr auch auf euren Handouts. Und zwar sehen wir dort ja einfach eine dreigeteilte Gliederung. Zunächst die Zusage des kontinuierlichen Gebets für die Kolosser. Haben wir eben gelesen, deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten. Das ist die Zusage des Gebets. Im Anschluss daran, in Vers 9b, nennt er dann den Zweck seines Gebets. Da steht, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. Das ist der Zweck des Gebets. Also das Unmittelbare, was bewirkt werden soll durch das Gebet. Und dann in Vers 10 bis 14 schließt sich daran das Ziel des Gebets an. Ein Ziel ist eher etwas Langfristiges. Und das soll ja durch die Erhörung des Gebets langfristig bewirkt werden. Und da steht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm wohlgefällig seid. Das ist also das Ziel des Gebets. Und wie ein solcher würdiger und wohlgefälliger Wandel aussieht, das führt Paulus dann noch genauer aus in einigen Unterpunkten, die ihr auf eurem Handout findet. Und diese Gliederung, die fasst auch ganz gut oder wird ganz gut durch den Titel der Predigt zusammengefasst. Der heißt, bete beharrlich, erkenne erschöpfend und wandle würdig. Und so, ja, werdet ihr euch vielleicht fragen, wenn ihr jetzt diesen Text gelesen habt, da sind doch eigentlich gar keine Aufforderungen, bete, erkenne, wandle. Das ist richtig. Und trotzdem denke ich, ist es im Einklang mit der Schrift oder ist es ganz sicher im Einklang mit der Schrift, dass die Schrift uns zum Gebet, zum würdigen Wandel und zur Erkenntnis auffordert. Und so wollen wir das heute auch als Aufforderung verstehen. Und trotzdem wollen wir natürlich zuerst erarbeiten, was genau hat Paulus hier den Kolossern geschrieben, was genau steht in diesem Text. Okay, wir haben schon beim letzten Mal besprochen, dass Paulus offensichtlich nach der Angabe von Autor und Empfänger und dem Segenswunsch nicht direkt in den Hauptteil einsteigt, sondern dass er erstmal ein Dank- und ein Bittgebet im Vorwort schreibt. Und dadurch schafft Paulus einen persönlichen Bezug zu den Empfängern, zu den Kolossern. Diese haben ihn ja zum Großteil noch nie gesehen und so war das sehr wichtig. Außerdem betont er durch dieses Gebet, was er vorne an den Anfang stellt, die Wichtigkeit des Gebets und erhöht den Herrn. Und dadurch schafft er eine noch viel bessere Überleitung zur Wahrheit über Christus, die er dann ab Vers 15 lehrt. Wir beginnen nun also mit der Betrachtung des Predigttextes, fangen an bei Vers 9 und mit der Zusage des Gebets in Vers 9a. Schließlich handelt es hier ja nicht um ein direktes Gebet zu Gott. Wir finden direkte Gebete zum Beispiel in den Psalmen und auch an vielen anderen Stellen, aber hier ist es eher die Zusage. Dafür bete ich zu Gott für euch. Paulus sagt also, dass er betet, zusammen mit seinen Mitstreitern und auch wofür er betet. Die Worte beten und bitten, die wir hier übrigens sehen, sind weitgehend synonym zu verstehen. Wenn sie jetzt aber gemeinsam verwendet werden, dann ist das Beten wahrscheinlich der allgemeinere Begriff, dass Paulus allgemein betet und dann konkret erbittet. Bittet ist das Konkrete. Wofür bittet er denn, dass sie erfüllt werden mit Erkenntnis? Wenn wir nun genauer auf den Text eingehen wollen, dann fällt uns zunächst dieses Deshalb zu Beginn auf. Und dieses Deshalb verknüpft das Dankgebet mit dem Bittgebet. Das Deshalb bezieht sich also ganz offensichtlich auf die Verse, die vorangegangen sind. Aber da tauchte für mich dann die erste Frage auf. Warum sagt Paulus deshalb? Weil ihr so einen vorbildlichen Wandel habt und ich so für euch danken kann. Deshalb bete ich für euch. Wäre es nicht eigentlich ein Grund zu sagen, gut, ich danke und damit hat es sich, wenn sie schon vorbildlich wandeln. Aber nein, Paulus betet für sie. Wie passt das zusammen? Und ich denke, da hilft uns diese Verse aus dem Epheserbrief Kapitel 6, die wir am Anfang schon ein bisschen uns angeschaut haben, ganz gut. Denn dort haben wir davon gehört, welcher Kampf um Gläubige tobt. Welcher Kampf, der unsichtbar ist für uns und der trotzdem zu jeder Zeit tobt. Und deswegen hat Paulus aufgefordert, ihr sollt beten, ihr sollt zu jeder Zeit ausdauernd für alle Heiligen beten. Und so betet auch er hier für die Kolosser. Der Teufel und seine Dämonen, die versuchen nicht nur Ungläubige daran zu hindern, in den Himmel zu kommen, sondern sie versuchen auch, das Zeugnis der Gläubigen zu dämpfen und zu bekämpfen. Sie versuchen, dass die Gläubigen nicht zu Gottes Ehre, sondern zu seiner Unehre leben. Und wenn wir dann noch bedenken, dass wir nicht nur durch externe Mächte in Gefahr sind, sondern dass wir auch die Sünde und die Begierde unseres Fleisches in uns tragen und dadurch immer wieder versucht werden, dann sollten wir wirklich nicht mehr anzweifeln oder nicht mehr Fragezeichen haben, warum Paulus gerade für vorbildliche Geschwister betet. Aber vielleicht ist das einfach eine Sache, die uns öfter mal aus dem Blickfeld gerät. Wenn wir uns austauschen, auch in Gebetsstunden oder auf unseren Gebetslisten, einfach viele Probleme stehen haben und Nöte, Sorgen, Ängste, die Leute durchmachen. Und wir beten viel für diese Nöte und das ist wichtig und das ist richtig, das sollen wir tun. Aber beten wir auch für die, von denen wir gerade nicht von Nöten und Schwierigkeiten wissen? Wir wissen, dass Paulus zum Beispiel für die Philipper betete, wo Sam uns gezeigt hat, dass sie klar ein Einheitsproblem hatten. Und so betete er für die Philipper in Kapitel 1, Vers 9 bis 11 vor allem um die Liebe untereinander. Es ist wichtig, für konkrete Anliegen zu beten. Aber es ist ebenso wichtig, auch für die zu beten, wo wir nicht wissen, dass sie gerade kämpfen, weil ganz sicher ein Kampf um sie tobt. Preist dem Herrn, dass er so viele Gebete in Notsituationen wirklich erhört und dass er dadurch Krisen überwindet. Aber ich bin sicher, dass er auch viele Krisen überwunden hat oder viele Krisen gehindert hat, überhaupt zu geschehen, zu passieren, weil er gar nicht erst zuließ, dass sie ausbrechen konnten. Und das geschieht auch, weil treue Kinder Gottes Fürbitte tun, so wie Paulus für die Kolosser. Und so wollte Paulus nicht einfach warten, ob Epaphras beim nächsten Besuch vielleicht wieder mit einem guten Zeugnisbericht der Kolosser kommen würde oder sagen würde, naja, jetzt sieht's nicht mehr so gut aus, sondern Paulus wollte selbst die Finger krumm machen. Genau genommen wollte er sie falten, um nämlich mitzuwirken an der Entwicklung der Kolosser, an der guten Entwicklung der Kolosser. Und dabei möchte ich euch nochmal daran erinnern, er kannte viele von den Kolossern wahrscheinlich nicht persönlich. Und trotzdem hat es ihn nicht davon abgehalten, für ihn zu beten. Auch wir beten für Missionare, die wir vielleicht noch nicht gesehen haben. Beten für Gemeinden in Polen und Everett, wo wir viele Glieder von nicht kennen. Und trotzdem können wir für diese Geschwister beten. Paulus bittet für Erkenntnis des Willens Gottes, weil solche Erkenntnis wirksam vor den Lügen der Ehelehrer schützen konnte. Und so hat Paulus nicht nur aufgrund des vorbildlichen Zeugnisses gebetet, sondern auch vorausgeblickt auf die Gefahren, die auf diese Gemeinde in Kolossä einströmten. Dass Paulus für Erkenntnis betet, das finden wir häufiger in der Schrift, zum Beispiel auch im Philipperbrief oder im Epheserbrief. Im Allgemeinen fällt uns auf, dass in vielen Gebeten des Paulus oder überhaupt in vielen Gebeten der Schrift das geistliche Wachstum sehr betont wird. Und auch heute werden wir im Kolosserbrief sehen, dass Paulus für Ausharren, für Langmut, für Frucht, für Wachstum, für einen würdigen Wandel insgesamt und für Dank betete. Und auch darauf möchte ich euch gerne aufmerksam machen, dass Paulus diese Anliegen hatte. Und zwar nicht, weil Paulus hier sagt, so sollt ihr beten. Genau das und nichts anderes soll euer Gebetsanliegen sein, aber weil das Gebet des Paulus auch für uns ein Vorbild ist. Worauf war er fokussiert? Und wir wissen, dass er eng mit dem Herrn gewandelt ist und viel verstanden hat, wie er leben und auch wie er reden und wie er beten soll. Wir haben einen wunderbar liebenden Vater, der jedes Anliegen von uns hört, der möchte, dass wir uns mit allen alltäglichen Dingen an ihn wenden. Und wir haben einen Herrn Jesus Christus, der selbst das Leben auf der Erde durchgemacht hat und weiß, wovon wir sprechen. Also ist es völlig richtig, für unsere alltäglichen Anliegen zu beten. Dafür vielleicht, dass jemand gesund wird. Dafür, dass jemand eine gute Klausur schreibt. Dafür, dass jemand einen schönen Tag hat und dafür, dass er seinen Lieblingsjob bekommt. Ich denke, das sind Anliegen. Gott möchte wissen, was wir denken und woranach unser Herz verlangt. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass die Bibel uns wirklich dazu herausfordert, unser Denken zu erneuern und Dinge mit Gottes Augen zu sehen. Wir werden später noch genauer darauf eingehen, aber ihr wisst, Gottes Wunsch ist eure Heiligung. Gottes Wunsch ist eure Treue, eure Unterordnung, eure Demut, eure Liebe, eure Geduld, eure Aufrichtigkeit, eure Gottesfurcht. Sein Anliegen ist der Charakter eines Menschen, sein Herz. Und nicht in allererster Linie der Job, die Gesundheit, der Wohlstand, der Erfolg. Warum? Selbst der gesundeste, reichste, angesehenste, was auch immer, Mensch kann Gott verunehren, wenn sein Herz nämlich fern von ihm ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns auch mehr und mehr auf den Charakter, auf den würdigen Wandel konzentrieren. Wie wäre es also, wenn du Gott beim nächsten Mal nicht in allererster Linie bittest, deine Krankheit so schnell wie möglich wegzunehmen oder dir einen anderen Arbeitsplatz zu schenken, sondern dich in deiner schweren Situation in Erkenntnis wachsen zu lassen, in Geduld, im Ausharren, in der Dankbarkeit. Kann es sein, dass unsere Gebete sich vielleicht so oft auf die irdischen Dinge konzentrieren, weil wir irdisch und zeitlich denken? Ich stelle mir diese Fragen genauso. Und ich denke, dieser Text fordert uns auch dazu heraus. So haben wir also gesehen, wie Paulus für die Kolosser betete und dass er nicht aufhörte zu beten. Das impliziert aber auch, dass er vorher schon eifrig für sie betete und dass er nun einfach mit der aktualisierten Gebetsliste genauso weitermachte. Ist dir bewusst, dass Paulus auch in den anderen Gefängnisbriefen an die Epheser, an die Philippa und an Philemon schreibt, dass er anhaltend beharrlich für sie betete? unablässig? Und damit nicht genug. Lies mal die Briefe an die Römer, an die Korinther, an die Thessalonicher. Immer wieder wirst du sehen, dass Paulus den Geschwistern zusichert, ich bete für euch. Und in 2. Timotheus 1, Vers 3 schreibt er dem Timotheus, ich danke Gott, wenn ich unablässig an dich gedenke in meinen Gebeten Tag und Nacht. Vielleicht geht es dir wie mir, dass es schon mal passieren kann, dass die Gebetsliste durchrutscht. Oder dass du vielleicht sogar schon mal jemandem zugesichert hast, ich bete für dich und es dann doch vergessen hast. Aber Paulus schreibt hier, vom Heiligen Geist inspiriert und immer wieder, ich bete für dich und euch, verlasst euch drauf. Und das zeigt uns einfach diese Beharrlichkeit. Auch wenn Paulus selbst bestimmt mal etwas vergessen hat, das nehme ich einfach mal an. Aber es zeigt einfach, wie beharrlich er für so viele Gemeinden betete und ihnen das verspricht und zusichert und wie ernst er das Gebet nimmt. Und wenn man an Paulus denkt, dann denkt man oft an einen großen Lehrer und einen Menschen, der so mitreißende Briefe geschrieben hat. Aber Paulus war auch ein Mann des Gebets. Paulus war einer, der dem Gebet so große Bedeutung beimaß und der zum Beispiel in 1. Thessalonicher 5, Vers 17 schrieb, betet ohne Unterlass und auch selbst genau das lebte. Natürlich heißt, hören auch wir nicht auf, nicht, dass er jetzt nur noch betete, aber es zeigt einfach, sein ganzes Leben war vom Gebet durchdrungen. Es war sein Lebensstil, zu beten. Und damit stand Paulus überhaupt nicht allein. Wenn ihr die Bibel aufschlagt, seht ihr Beter, Beter, Beter. Gottes Kinder müssen immer Beter sein. Schaut einen Mose an, Hiob, Samuel, David, Hiskia, Nehemia, Jesus Christus und auch Epaphras wird uns im Kolosserbrief als ein Beter gezeigt, der beharrlich für seine Gemeinde betete. Kann ich auch dich dieser Liste der Beter hinzufügen? Ist auch dein Leben von einem Beten ohne Unterlass gekennzeichnet? So sehen wir es bei Paulus in der Zusage des Gebets. Nun wollen wir zweitens zum Zweck des Gebets kommen und machen in Vers 9 weiter. Dort heißt es, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Es geht hier also um Erkenntnis. Und im Griechischen steht das Wort Epignosis für Erkenntnis. Es spricht von einem vollständigen und tiefen Verstehen, davon etwas sicher zu wissen. Dieses Wort wird zum Beispiel dafür verwendet, wie Gott der Vater Gott den Sohn kennt und wie der Sohn den Vater kennt. So tiefes Erkennen und Verstehen und Wissen. Die Präposition epi vor dem bekannten Wort Gnosis, das auch alleinstehend mit Erkenntnis übersetzt wird, die bedeutet nach der Meinung von einigen Kommentatoren einfach, möchte einfach dieses Wort Gnosis stärker betonen und vielleicht sogar auch abheben davon, dass auch die Irrlehrer häufig von der Gnosis sprachen und wir wissen, dass sich im 2. Jahrhundert nach Christus sogar da eine wirklich konkrete Irrlehre entwickelte, die Gnosis genannt wurde. Diese gab es zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht, als Paulus den Brief schrieb, und trotzdem gab es schon die Irrlehrer, die immer wieder von der höheren Erkenntnis sprachen. Damit meinten sie aber eine höhere Erkenntnis, die einen über die böse materielle Welt hinaus in die gute Geisterwelt erheben könnte. Und wie auch später mit den Worten Weisheit und Einsicht, gebrauchte Paulus wahrscheinlich gerade das Wort Erkenntnis, um den Irrlehrern zu widersprechen. Nein, es bräuchte keine höhere Erkenntnis, keine neuen geistlichen Übungen. In Kapitel 1, Vers 6, das haben wir schon angeschaut, da schreibt er, wie die Kolosser durch das Evangelium ganz allein die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt haben. Und in Kolosser 2, Vers 10 sagt er, dass sie in Christus bereits zur Fülle gebracht sind. Da war kein Raum für höhere Erkenntnis, was sie benötigten. Erkenntnis erlangt man laut Paulus eben durch Gebet. Er betet um diese Erkenntnis und zweitens auch durch einen wohlgefälligen Wandel. Und das werden wir im nächsten Vers noch sehen. Aber was genau ist dann mit der Erkenntnis in der Bibel gemeint, wenn wir gesehen haben, was die Irrlehrer meinten? Im Neuen Testament bezieht sich der Begriff fast immer auf die Erkenntnis Gottes oder die Erkenntnis seines Willens. Und die Definition, die ich euch für Erkenntnis gegeben habe, war sicher wissen. Aber was kann man überhaupt sicher wissen? Frag doch mal in der Welt herum, was weiß man sicher? Und die Leute sagen euch, nichts. Es gibt keine absolute Wahrheit. Vielleicht sagen sie, sehr, sehr wenig kann man wirklich sicher wissen. Jeder darf in dieser Welt denken und leben, wie es ihm gefällt. Aber nicht bei Gott. Denn er hat uns nicht im Unklaren darüber gelassen. Er hat uns die Bibel gegeben. Er hat uns gezeigt, was wir sicher wissen können. Denn sein Wort ist Wahrheit. Und so wird auch das Wort Erkenntnis hier in Vers 9 mit der Erkenntnis seines Willens verknüpft. Und ihr wisst, dass wir Gottes Willen unterscheiden zwischen dem souveränen Willen und zwischen dem offenbarten, dem moralischen Willen Gottes. Denn alles, was jemals geschieht und was nicht geschieht, das ist in Gottes souveränem Willen, in seiner Souveränität enthalten. Aber nicht alles davon hat er uns auch mitgeteilt. So steht in 5. Mose 29, Vers 28, was verborgen ist, das steht bei dem Herrn. Aber es geht weiter in diesem Vers, was aber geoffenbart worden ist, ist ewiglich für uns und unsere Kinder bestimmt. Und in Apostelgeschichte 20 bezeichnet Paulus das als den ganzen Ratschluss Gottes. Also das Offenbarte, der offenbarte Wille Gottes als ganzer Ratschluss Gottes. Und zeigt uns damit, Gott macht kein Geheimnis daraus, was er will. Er sagt es uns ganz klar und ganz deutlich. Er möchte wissen, dass wir, er möchte, dass wir seinen Willen kennen, dass wir ihn sicher wissen. Weißt du Gottes Willen sicher? Glaubst du, dass er dir seinen Willen klar und deutlich mitgeteilt hat? Vielleicht weißt du es nicht und dann liegt es daran, dass du die Bibel noch nicht kennst. In der Bibel steht in 1. Thessalonicher 4, Vers 3, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Ein Kapitel später in 5, Vers 18, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes für euch. Oder in 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und in 1. Petrus 2, Vers 15, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Und so ist die ganze Bibel die Offenbarung Gottes. Die ganze Bibel zeigt uns den Willen Gottes, auch wenn er es nicht bei jedem Vers so deutlich dazu schreibt wie in den gerade zitierten. Wenn du wirklich wissen willst, was Gott von dir will, dann solltest du nicht mit geschlossener Bibel beten, ach Herr, bitte zeig mir doch, was du willst, sag mir, was ich tun soll, sag mir, was ich nicht tun soll, schick mir am besten ganz viele Zeichen. Nein, in Epheser 5, Vers 17 sagt Paulus, darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Wir sind herausgefordert, den Willen des Herrn zu erkennen und wir können ihn erkennen, denn Gott versteckt ihn nicht wie ein Osterei, was wir irgendwie suchen müssten. Er möchte, dass wir ihn finden. Und ich sage dir auch, wie du ihn herausfindest. Erstens, tue Buße und glaube an Gott, denn nur dann empfängst du den Heiligen Geist, der die Grundlage dafür ist, den Willen Gottes zu erkennen und zu verstehen. Zweitens, wie Paulus es tut, bete darum, dass du Gottes Willen erkennst. Bete darum, dass du erfüllt werdest mit der Erkenntnis seines Willens, in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Und drittens, schlag deine Bibel auf, studiere sie. Dort findest du Gottes Willen, ganz sicher. Und du musst sogar aufpassen. Ja, ich warne dich jetzt schon. Wenn du die Bibel aufschlägst, du wirst erschlagen mit Gottes Willen. Du wirst so viel von Gottes Willen sehen, dass du nicht nachkommst damit, das alles einzuhalten. Gott gibt uns nicht nur seinen Willen, damit wir ein Buch darüber schreiben können. Gott gibt uns seinen Willen, damit wir ihn tun. Wenn wir nur nochmal zu dem Vers 9 zurückkehren, dann sehen wir, dass Paulus betet, dass die Kolosser mit der Kenntnis des Willens Gottes erfüllt werden. Dieses Wort bedeutet, dass etwas völlig ausgefüllt ist, kein leerer Bereich mehr übrig ist. Es bringt auch den Gedanken des völligen Ausgerüstet- und Kontrolliertseins mit sich. Das heißt, es geht Paulus darum, oder es geht nicht nur darum, dass wir ein paar Verse von Gottes Willen kennen und wissen, sondern es geht darum, dass du vom Willen Gottes durchdrungen bist, erfüllt bist. Du musst davon kontrolliert sein. Das ist das Anliegen des Paulus hier. Wenn ich im Rahmen meines Studiums eine Klausur schreibe, dann läuft es oft darauf hinaus, dass ich kurz vor der Klausur oder schon kontinuierlich, aber vor allem kurz vor der Klausur viele Dinge lerne und man könnte auch sagen, in mich reinstopfe, bis ich irgendwie vollgestopft bin mit Namen und Zahlen und Theorien und das Gefühl habe, mein Kopf platzt vor lauter Wissen. Was ist mein Ziel? Auf jede Frage des Dozenten die richtige Antwort zu haben. Aber bin ich ebenso eifrig darin, den Willen Gottes zu studieren? Bist du so eifrig darin? Wollen wir auf jede Lebensfrage die richtige Antwort haben? Hey, dann müssen wir die Bibel lesen, dann müssen wir die Bibel kennen. Bei allem Eifer, der unsererseits nötig ist, will ich aber auch klar sagen, dass den Willen Gottes zu erkennen keine reine Kopfsache ist. Es geht nicht nur darum, etwas zu wissen, sondern es geht darum, das habe ich eben schon gesagt, wir müssen wiedergeboren sein, um den Willen Gottes verstehen zu können. Und so ist es die Herzensveränderung, die nötig ist, um mit dem Willen Gottes erfüllt zu sein. Und so, schaut euch nochmal im Text an, hier steht, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. Das steht hier im Passiv. Es geht darum, dass wir erfüllt werden vom Heiligen Geist. Das heißt, wir müssen unseren Eifer darin setzen, die Schrift zu studieren, aber wir wollen auch darum beten, dass Gott uns wirklich erfüllt, uns wirklich kontrolliert mit seinem Willen. Und damit ist dieser Vers noch nicht ganz zu Ende. Da steht noch, in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Und auch hier sehen wir wieder das Konzept, dass es sich nicht um weltliche Weisheit und Einsicht handelt und damit nicht um das, was die Irrlehrer lehrten, sondern um geistliche Weisheit und Einsicht. Sie ist also vom Geist gegeben. Im Griechischen stehen hier die Worte Sophia für Weisheit und Synesis für Einsicht oder auch Verständnis, wie es zum Beispiel die Elberfelder übersetzt. Und diese beiden Worte sind schon wieder nahezu synonym zu verstehen und verstärken insgesamt einfach den Gedanken der Erkenntnis. Wenn man aber eine Abgrenzung der beiden vornehmen möchte, dann ist Sophia, also Weisheit, eher der weitere Begriff und vermittelt den Gedanken, Prinzipien abzuleiten und daraus eine vernünftige, besonnene Lebenseinstellung aufzubauen. Es geht Paulus also nicht nur darum, dass wir den Willen Gottes sicher wissen und davon erfüllt sind, sondern dass wir auch die zentralen Prinzipien der Schrift ableiten können, ergreifen und in unser Leben einbauen. Wir sehen daran schon, dass der Gedanke der Weisheit wirklich über das bloße Wissen hinausgeht und das praktische Leben fokussiert. Und daran knüpft dann auch das zweite Wort, Synesis oder Einsicht, Verständnis, an. Und hierbei handelt es sich um ein solches Verständnis, das fähig ist, die Erkenntnis des Willens Gottes im Leben wirklich anzuwenden. Es geht hier also um die aus der Schule und dem Studium bekannten Transferaufgaben, wo wir gefestigtes Wissen auf nun fremde Sachverhalte anwenden müssen. Und genauso seht ihr auch in der Bibel, dass dort nicht steht, welches Kleidungsstück ihr heute anziehen sollt, welches Essen ihr essen sollt, welchen Job ihr wählen sollt, welchen Partner ihr heiraten sollt. Nein, hier braucht ihr geistliche Einsicht, geistliches Verständnis, die den offenbarten Willen Gottes, mit dem ihr erfüllt seid, auf das Leben anwenden. Und John MacArthur bringt das Ganze sehr gut auf den Punkt. Er sagt, Zitat, gläubiges, demütiges Bibelstudium führt zur Erkenntnis des Willens Gottes. Ein Verstand, der mit solcher Erkenntnis gesättigt ist, wird auch fähig sein, allgemeine Prinzipien von gottesfürchtigem Verhalten auszumachen. Und mit dieser Weisheit wird Einsicht kommen, wie man diese Prinzipien auf die Lebenssituation anwenden kann. Zitat Ende. In diesem Sinne möchte ich dich ermutigen, dass du wirklich die Bibel studierst, um Gottes Willen herauszufinden. Aber bedenke dabei, es gibt immer etwas zu lernen. Wir werden auf dieser Seite der Ewigkeit nie sagen können, wir wissen genug. Und so haben wir wirklich zu tun dabei, den Willen Gottes zu verstehen. Und das ist jetzt der Abschluss dieses zweiten Punktes, des Zwecks des Gebetes. Und wir wollen jetzt aber noch weiterkommen zum dritten Punkt, nämlich zu dem Ziel des Gebets, zu diesem langfristigen Ziel, was Paulus im Sinn hat. Schon eben ist angeklungen, dass es nicht nur um Kopfwissen oder nicht um Kopfwissen geht, sondern um die praktische Anwendung des Wissens. Erkenntnis muss sich in einem dementsprechenden Leben äußern, weil sonst ist es keine biblische Erkenntnis, sonst ist diese Erkenntnis tot. Und das ist genau das, was die Irrlehrer den Leuten in Kolossäe anboten. Ihre Erkenntnis hatte nichts mit dem praktischen Leben zu tun. In der Bibel aber gehen Erkenntnis und Gehorsam immer Hand in Hand. Sie gehören zusammen. Und D.L. Moody sagte häufig, jede Bibel sollte in das Leder von Schuhen eingebunden werden. Zitat Ende. Es geht also darum, dass es wirklich praktisch wird, was wir lesen. Und so heißt es dann in Vers 10, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid. Das ist das Ziel des Gebetes. Das Gebet des Paulus sollte also zu einem würdigen und wohlgefälligen Wandel führen. Aber was ist das überhaupt, ein Wandel? Wer die Bibel kennt, der hat wahrscheinlich schon öfter mal diesen Begriff gelesen und auch gesehen, dass es in der Bibel ein vertrautes Konzept ist. Seit Abraham gesagt bekam, er solle vor dem Herrn wandeln und untadelig wandeln. Es geht dabei einfach um das Leben. Wie soll jemand leben? So soll jemand wandeln. Und so kann das Wort auch mit der üblichen Lebensweise oder dem Lebensmuster übersetzt werden. Dieses Lebensmuster der Kolosser sollte, wie wir hier sehen, des Herrn würdig sein. Im Griechischen steht hier das Wort Axios und bedeutet von vergleichbarem Wert. Zum Beispiel wird dieses Wort auch in dem bekannten Vers Römer 8, Vers 18 verwendet, wo es heißt, dass die jetzigen Leiden nicht würdig, also nicht von vergleichbarem Wert, wie die zukünftige Herrlichkeit ist. Also es geht um den vergleichbaren Wert. Und hier geht es um eine Lebensweise, die des Herrn würdig ist. Also die von vergleichbarem Wert, wie das Leben des Herrn ist. Und ihr wisst alle, wie der Herr gelebt hat. Ihr wisst, wie euer Herr Jesus Christus lebte und was sein Charakter ist. Und einen solchen Wandel sollen wir an den Tag legen. Petrus schreibt, wir sollen seinen Fußstapfen nachfolgen. Und wir sollen heilig sein, wie Gott heilig ist. Das ist ein wirklich würdiger Wandel. Natürlich ist es nicht möglich, dass wir einen solchen perfekten Wandel, wie es der Herr Jesus Christus tat, an den Tag legen können. Aber es setzt voraus, dass Jesus Christus in uns lebt, dass er uns erneuert. So wie es Paulus auch im Galater 2, Vers 20 schreibt, dass Christus in mir lebt. Und solch ein Wandel würde dem Herrn dann auch wohlgefällig sein, wie es hier weiter heißt. Weil der Herr uns selbst zu einem solchen Wandel aufruft, selbst dazu aufruft, seinem Vorbild nachzueifern und seine Eigenschaften nachzuahmen. Und Gottes Wohlgefallen muss dabei wirklich unser einziges Ziel sein. Ihr wisst selbst, wie schnell wir auf Menschen schauen und dadurch sündigen, dass wir den Menschen gefallen wollen. Dass wir möchten, ja, dass wir ihre Meinung mehr fürchten als die Meinung Gottes. Und auch darin gibt Paulus uns ein Vorbild in 2. Korinther 5, Vers 9. Er schreibt, darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Nun haben wir also gesehen, dass Paulus uns klar machen möchte, Erkenntnis hängt immer mit dem praktischen Wandel zusammen. Und trotzdem möchte ich euch noch kurz auf eine andere Tatsache aufmerksam machen. Paulus betet nämlich für Erkenntnis, die dann im würdigen Wandel resultieren soll und nicht umgekehrt. Warum macht er das so? Weil wir erst einmal den Willen Gottes erkennen, verstehen müssen, ehe wir ihn tun können, oder? Sonst wüssten wir nicht, was wir tun können. Erst kommt die Lehre, dann das Leben. Und das ist eine zugespitzte Aussage und ich werde die auch gleich noch etwas ausbalancieren. Aber trotzdem sollt ihr dieses Prinzip bei Paulus sehen und ihr kennt es schon im Aufbau seiner Briefe, dass er zum Beispiel im Römerbrief 11 Kapitel Lehre gibt und dann, was macht er in Kapitel 12, Vers 1? Er schreibt, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Und er hat viel in diesen 11 Kapiteln über die Barmherzigkeit Gottes geschrieben. Und darauf aufbauend sagt er, ich ermahne euch nun, angesichts dessen, was ich geschrieben habe, dies und das zu tun. Und das schreibt er in den folgenden 5 Kapiteln. Und genauso geht er in Galater vor, wo er 4 Kapitel Lehre gibt, 2 Kapitel Praxis. In Epheser, wo er 3 Kapitel Lehre gibt und dann in 4 Vers 1 weitermacht, so ermahne ich euch nun. Und auch im Kolosserbrief werden wir das noch sehen, eines Tages, so der Herr will und wir leben, dass er 2 Kapitel Lehre gibt und dann in Kapitel 3 Vers 1 in die Praxis geht. Bevor wir Gott gehorchen können, müssen wir erst einmal wissen, was er will und wer er überhaupt ist. Und darum betete Paulus. Aber nun kommen wir endlich zu den Merkmalen des würdigen Wandels. Verschiedene Ausleger teilen diese Merkmale in verschiedene große Gruppen ein. Und das ist auch in Ordnung. Ich will euch sagen, wie ich sie einteile und warum ich das so tue. Wie ihr auf eurer Gliederung sehen könnt, habe ich 3 Punkte gebildet. Und diese entsprechen auch zumindest grob den 3 Versen 10, 11 und 12. Im Griechischen finden wir in diesem Text 4 Partizipien, nämlich fruchtbringend oder fruchtbar, wachsend, jeweils in Vers 10, dann in Vers 11 gekräftigt werdend und in Vers 12 danksagend. Ihr wisst, dass Partizipien auf kontinuierliche Handlungen hindeuten und so sind auch das 4 kontinuierliche Merkmale eines würdigen Wandels. Nun habe ich aber nur 3 Punkte gebildet und das liegt daran, dass fruchtbringend und wachsend komplementäre Metaphern sind, also eng zusammenhängen und auch im Vers 10 meiner Meinung nach eng zusammenhängen. Ihr könnt aber gerne auch 4 Punkte bilden oder auch mehr. Kommen wir zum ersten, zu Frucht und Wachstum. Unser Leben ist des Herrn würdig und wohlgefällig, wenn wir in jedem guten Werk fruchtbar und in der Kenntnis Gottes wachsend sind. Und mit fruchtbar oder fruchtbringend sind natürlich keine echten Früchte gemeint, sondern geistliche Früchte, so wie wir das immer wieder in der Bibel sehen. Mit dem Prinzip des Fruchtbringens ist vor allem gemeint, dass etwas Resultate, Ergebnisse hervorbringt. Und was sind das für Ergebnisse? Dazu bitte ich euch mal ein paar Seiten vorzublättern zu Epheser 2, Vers 10. In Epheser 2, Vers 10 steht, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und genau das sind diese Früchte, gute Werke, die Gott zuvor erschaffen hat. Zu denen hat er uns zu neuen Menschen gemacht. Das griechische Wort für Werk ist Ergon und meint an sich einfach die normale Tätigkeit oder die normale Aufgabe des Menschen. Hier wird es aber als gutes Werk beschrieben, sowohl in Kolosser als auch in Epheser, weil Gottes Geist in uns die guten Werke hervorbringt. Das, was wirklich Frucht des Geistes ist, was vor Gott wohlgefällig ist, was gut ist. Und daran wird auch schon deutlich, warum Paulus sich bei den Kolossern vor aller praktischen Ermahnung in Kapitel 3 und 4 zunächst an den Herrn wendet. Er sagt, Gott allein kann es bewirken, dass die Kolosser in jedem guten Werk fruchtbar sind. So haben wir das ja zuletzt auch von Sam gehört in Philipper 2, Vers 12 und 13. Gott ist die Grundlage für ein fruchtbares Leben. Direkt im Anschluss daran ergänzt Paulus dann in der Erkenntnis Gottes wachsend. Aber haben wir nicht gerade erst über Erkenntnis gesprochen? Warum schreibt Paulus jetzt schon wieder von Erkenntnis? Wir haben gesehen, dass Erkenntnis die Grundlage für den gotteswürdigen und wohlgefälligen Wandel ist. Aber das heißt niemals, dass wir Gott erst völlig erkennen können und dann darauf aufbauend leben, sondern es heißt, dass auch die Erkenntnis ihrerseits vom Wandel abhängig ist. Ich will euch das erklären. Natürlich können wir Gott und seinen Willen durch das Studium der Schrift kennenlernen. Aber durch bloßes Nachdenken werden wir niemals erleben, wie Gottes Macht tatsächlich in Schwierigkeiten durchträgt, wie er tatsächlich seine Liebe und Nähe in unserem Leiden zeigt, wie er einen Versager in seiner Treue immer wieder aufrichtet. Durch ein Leben mit Gott werden wir ihn immer mehr erkennen, werden wachsend in der Erkenntnis Gottes sein. Und der Kommentator Frederick Fivey Bruce betont außerdem die Bedeutung vom richtigen Umgang mit empfangener Erkenntnis. Zitat, Gehorsam gegenüber der Erkenntnis Gottes, die man bereits empfangen hat, ist eine notwendige Voraussetzung für den Empfang weiterer Erkenntnis. Und das ist, was ich eben schon sagte, wenn wir Gottes Willen in der Bibel suchen und erkennen, dann müssen wir auch tun. Es geht eine große Verantwortung damit einher. Und wenn wir würdig wandeln, dann werden wir auch in der Erkenntnis Gottes weiter wachsen. Und so sehen wir, dass zwischen diesen zwei Punkten, fruchtbringend in jedem guten Werk und in der Erkenntnis Gottes wachsend, ein wirklich enger Zusammenhang besteht. Wachstum in der Erkenntnis Gottes ist quasi ein Nebenprodukt eines fruchtbaren Lebensstils. Um Gott kennenzulernen, müssen wir also ebenso Gottes Wort und das Gebet suchen, wie auch uns praktisch in den Dienst investieren. Der zweite Punkt, den Paulus dann in Vers 11 nennt, ist Ausharren und Langmut. Wenn wir ein Leben führen wollen, das des Herrn würdig und wohlgefällig ist, müssen wir nicht nur das ist nicht nur dem Herrn würdig und wohlgefällig, wenn wir Frucht bringen und in Erkenntnis wachsen, sondern auch, wenn wir in Schwierigkeiten geduldig sind. Vers 11 beginnt eigentlich mit der Kräftigung, aber das ist hier nicht das direkte Kennzeichen des würdigen Wandels, sondern dient nur als Mittel für Ausharren und Langmut. Wir werden also zunächst auf Ausharren und Langmut eingehen. Und schon wieder haben wir hier so ein Wortpaar von zwei Worten, die zueinander fast synonym sind. Ausharren, griechisch Hypomone, und Langmut, griechisch Makrothymia, tauchen in der Bibel ziemlich häufig zusammen auf. Am einfachsten und klarsten kann man sie, denke ich, voneinander unterscheiden, wenn man sagt, dass Ausdauer oder Ausharren eher die Geduld mit Umständen ist, während Langmut eher die Geduld mit Personen darstellt. Das möchte ich euch noch etwas genauer zeigen. Ausharren, also Hypomone, spricht von Ausdauer, Durchhaltevermögen und Standhaftigkeit. Deshalb ergänzt hier die Schlachter auch das Wort standhaft, dieses Adjektiv, obwohl es nicht direkt so im griechischen Text steht. Es ist die Fähigkeit, in schwierigen Umständen geduldig auszuharren. Der Kommentator Wisby warnt allerdings davor, dass wir uns jetzt einen Christen vorstellen, der ausharrend, geduldig in seinem Schaukelstuhl sitzt und wartet, bis etwas passiert. Das ist nicht Ausharren. Nein, Ausharren meint eher den Soldaten auf dem Schlachtfeld, der auch dann noch kämpft, wenn schon viele seiner Kameraden gefallen sind und ihn seine Kräfte verlassen. Zitat: Es ist nicht das Talent oder Training, das den Sieg garantiert, es ist das Ausharren. Zitat Ende. Und auch Spurgeon ergänzt augenzwinkernd, Zitat: Durch Ausdauer erreichte die Schnecke die Arche. Zitat Ende. Das ist der Gedanke hinter Ausdauer, Ausharren in schwierigen Umständen. Und so frage ich dich, kämpfst auch du weiter gegen den starken Feind, wenn dich die Kräfte verlassen, deine Kameraden schon gefallen sind? Kriechst du weiter in Richtung Arche, wenn sie auch noch so weit weg scheint? Die Bibel ist voll von Vorbildern mit Ausdauer. Von einem Paulus, der am Ende seines Lebens sagt, er hat den guten Kampf gekämpft und den Lauf vollendet. Von einem Hiob, der ein großartiges Beispiel für Durchhaltevermögen darstellt. Und allen voran von unserem Herrn Jesus Christus, der standhaft bis ans Ende war. Was kannst du von diesen Menschen lernen? Es ist immer zu früh, um aufzugeben. Du sollst ausharren. Und das zweite, Langmut, also Makrothymia, kann näher beschrieben werden als emotionale Ruhe, als ein ruhiges im Gegensatz zu einem hitzigen Gemüt, als ein wartendes Herz, das sich selbst beherrscht und keine Rache übt. Und dieses Wort spricht also wirklich vor allem vom Umgang mit Personen, mit schwierigen Personen. Kein Wunder, dass Gott selbst häufig mit diesem Wort Langmut beschrieben wird. Zum Beispiel steht in 2. Petrus 3, Vers 9, dass er langmütig gegen uns ist, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe. Und in Jakobus 5, Vers 10 werden uns auch die Propheten als Vorbild des Leidens und der Geduld oder Langmut gezeigt. Und dieses Beispiel zeigt uns wirklich, Glaubensleben und Geduld gehören zusammen. Wer dem Herrn nachfolgen will, der hat kein leichtes Leben. Das kann nicht sein. Der erlebt nicht nur schwierige Umstände, sondern auch schwierige Personen. Anstrengende, feindselige Personen. Und um dabei nicht durchzudrehen oder zu verbrechen, dazu braucht ihr, liebe Geschwister, dazu braucht ihr Ausharren und Langmut. Vielleicht sagt ihr jetzt, ich weiß, dass ich das brauche. Ich weiß, dass mir alles über den Kopf wächst. Meine Situation geht einfach über meine Kräfte hinaus. Und wenn du so denkst, wenn du das sagst, dann gratuliere ich dir, weil dann hast du eine ganz wichtige Tatsache erkannt. Ja, das Leben als Christ geht über meine Kraft hinaus und über deine Kraft. Und genau deshalb kehren wir zum Anfang von Vers 11 zurück, wo es heißt, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit. Zu Beginn dieses Wortes steht das Wort, stehen zwei Formen des Wortes Dynamis, weshalb die Elberfelder auch übersetzt, gekräftigt mit aller Kraft. Dieses Wort bedeutet nämlich vor allem Kraft oder auch das Potenzial, Macht auszuüben. Und es meint damit vor allem innewohnende Kraft. Und das können wir uns gut merken oder vorstellen, wenn wir an das deutsche, daraus abgeleitete Wort Dynamit denken. Eine mächtige, innewohnende Kraft. Aber woher soll diese Kraft kommen? Vielleicht erinnert ihr euch an das, was der Herr Jesus den Jüngern sagte, bevor er in den Himmel auffuhr, in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Die Kraft kommt vom Heiligen Geist. Vielleicht sagt ihr jetzt, na dann habe ich sie ja schon. Dann brauche ich ja nicht mehr drauf warten, weil der Heilige Geist wohnt noch in mir, wohnt doch in mir. Und damit habt ihr auch recht. Der Geist Gottes wohnt in uns und deshalb haben wir diese Kraft. Sonst hätten wir sie niemals. Aber trotzdem, obwohl auch Paulus diese Tatsache bewusst war, betete er hier und zum Beispiel auch in Epheser 3, Vers 16 darum, dass der Vater euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Obwohl also Gottes Geist schon in uns wohnt und wir mit ihm gekräftigt sind, betet Paulus weiterhin darum, dass er uns kräftige. Und ich denke, wenn wir auch das tun und um weitere Kräftigung beten, dann bekennen wir damit auch vor Gott, dass wir schwach sind und dass wir diese Kräftigung benötigen. Dass wir nicht sagen, wir haben den Geist in uns, alles läuft, sondern dass wir sagen, Herr, wir sind jeden Tag neu auf deine Kraft angewiesen. Aber damit nicht genug. Paulus sagt auch, was das für eine Kraft ist, indem er sie definiert mit gemäß der Macht seiner Herrlichkeit. Das griechische Wort für Macht wird im Neuen Testament übrigens nur für Gott verwendet. Gemeint ist damit, die Macht zu herrschen, zu kontrollieren, Widerstand zu überwinden. Und hier ist es konkret die Macht seiner Herrlichkeit. Es nimmt also Bezug auf die Herrlichkeit Gottes, auf die Offenbarung seiner Charaktereigenschaften, seines Wesens. Und damit erinnert Paulus die Leser daran, wie Gottes Macht schon vielfach in der Geschichte offenbar wurde. Gottes Macht ist es, die den Planeten geschaffen hatte, die Meere geteilt hatte, Mauern eingerissen, Kriege gewonnen, Heere besiegt, Krankheiten geheilt und sogar Jesus aus den Toten auferweckt hat. Diese Macht und entsprechend dieser Macht sollten die Kolosser gekräftigt werden, um auch in Schwierigkeiten auszuharren und langmütig zu sein. So haben wir jetzt also gesehen, um das Herrn würdig und wohlgefällig zu wandeln, braucht es ein Fruchtbringen, ein Wachsen in der Erkenntnis Gottes, ein Ausharren und Langmut und schließlich drittens mit Freuden Dank zu sagen. Und zum Ende der Predigt müsst ihr jetzt nochmal gut aufpassen, weil hier kommen wir eigentlich an die größte textliche Schwierigkeit in diesem Abschnitt, nämlich mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt. Die Frage ist, gehört dieses mit Freuden zum Dank in Vers 12 oder zu Ausharren und Langmut in Vers 11? Und sowohl unter vertrauenswürdigen Übersetzungen als auch unter vertrauenswürdigen Kommentatoren gibt es beide Überzeugungen und so will ich euch auch nicht sagen, dass es eine Lösung gibt. Ich will euch aber kurz sagen, was für diese beiden Möglichkeiten spricht und für welche ich mich entscheide. Für die erste Möglichkeit, mit Freuden als Zusatz zum Ausharren und zur Langmut in Vers 11 zu sehen, spricht, dass diese Worte ja offensichtlich in Vers 11 noch stehen. Mit Freuden gehört zu Vers 11. Und außer der Luther- und der Menge-Übersetzung haben auch alle anderen Übersetzungen diese Worte dem Vers 11 zugeordnet. Vor allem aber halten einige es für sinnvoller, diese Freude im Zusammenhang mit Ausharren und Langmut zu sehen. Warum? Weil sie sagen, Freude und Dank, die gehören doch so eng zusammen. Wer dankbar ist, der hat auch Freude. Und so meinen sie, dass es eher eine Doppelung sei, wenn man beides wenn man Freude mit Dank assoziiert. Oder hier mit Dank Natürlich kann man es miteinander assoziieren, aber hier sagt, das Freuden soll den Dank näher beschreiben. Ich bin dennoch der Meinung, dass die zweite Möglichkeit richtig ist, nämlich mit Freuden der Danksagung zuzuordnen. Und zwar denke ich, dass es nicht zwangsläufig eine unnötige Doppelung ist, mit Freuden der Dankbarkeit zuzuordnen. Weil vielleicht kennt ihr das auch, dass man eher routinemäßig dankt. Oder vielleicht sogar, dass man widerwillig Danke sagt. Zweitens passt die Kombination ähnlicher Gedanken wie Freude und Dank eigentlich sehr gut in diesen Abschnitt. Ihr habt schon gesehen, hier haben wir die Kombination von Kraft und Macht in Vers 11, von Ausharren und Langmut in Vers 11, von Erkenntnis, Weisheit und Einsicht in Vers 9, von Beten und Bitten in Vers 9 und von Frucht und Wachstum in Vers 10. Vor diesem Hintergrund würde ich es gut verstehen, wenn Paulus mit Freuden danksagend meinte. Und drittens würde das auch besser zur Verwendung der Präpositionen und Partizipien in diesem Abschnitt passen. Klingt komplizierter, als es ist. Wir sehen hier in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt und schließlich mit Freuden dem Vater danksagend. Und so halte ich es für sinnvoller, mit Freuden der Danksagung zuzuordnen, aber beides ist in Ordnung. Und ich wollte euch einfach darauf hinweisen, wenn ihr eine andere Übersetzung habt oder je nachdem, welche Übersetzung ihr lest. Lasst uns aber sowohl Freude in der Ausdauer zeigen, mit Freuden ausharren, als auch mit Freuden danksagend sein. Beides ist biblisch. Dass auch Danksagen zum würdigen und wohlgefälligen Wandel gehört, das wird euch nicht mehr überraschen. Wir haben heute schon 1. Thessalonicher 5, Vers 18 angeschaut. Was steht da nochmal? Wir sollen in allem Dank sagen, weil das der Wille Gottes für uns ist. Und auch der Kolosserbrief unterstreicht die hohe Bedeutung des Dankes. So finden wir neben diesem Vers auch Aufforderungen in Kapitel 2, Vers 7, 3, Vers 15 und 17 und 4, Vers 2. Immer wieder spricht Paulus vom Danken. Im Grunde genommen sollte Dankbarkeit uns eigentlich überhaupt nicht schwerfallen, denn es ist absolut logisch, oder? Dass wir danken. Wenn wir erstmal unsere Selbstsucht aufgeben und unsere hohe Sicht von uns selbst aufgeben, wenn wir erkennen, dass wir alles, was wir haben, von dem Vater haben, von dem Herrn, von dem jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt, dann können wir gar nicht mehr anders als Dank zu sagen, oder? Wenn wir uns bewusst werden, dass selbst Hiob, der so viel verloren hatte und der eine solch schwierige Schläge durchgemacht hat, dass er immer noch mehr hatte, als er verdiente. Und meine Situation ist um Welten besser als die von Hiob. Wir haben jederzeit allen Grund, mit Freuden dankbar zu sein. Wie steht es mit deiner Dankbarkeit? Sind deine Gebete voll mit "Bitte gib mir dies und gib mir jenes" und nur spärlich mit einem Dank bestückt? Vielleicht mal ein "Danke für den schönen Tag"? Oder denkt ihr bei jeder erhörten Bitte auch daran zu danken? Ich meine, wir formulieren alle diese Bitten, aber formulieren wir für jede Bitte auch "Danke, dass du genau das erhört hast"? Und wir haben noch viel mehr, wofür wir Dank sagen können. Und das Größte eigentlich, wofür wir Dank sagen können, von dem spricht Paulus hier explizit, wenn er sagt: Ihr sagt dem Vater Dank, der euch tüchtig oder uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Es geht hier also um die Errettung, um die Qualifikation für das Erbe der Heiligen. Das ist die größte Ehre, die uns irgendwie zuteil werden konnte, die größten Segnungen, die wir da in Gott haben. Und dabei rückt der Apostel hier die Person Gottes des Vaters ins Zentrum, indem er dem Vater Dank sagt. Der Vater hat uns tüchtig gemacht zum Erbe. Und er spricht danach auch noch vom Sohn. Aber der Fokus liegt hier auf dem Vater. Den Sohn wird er vor allem ab Vers 15 weiter erhöhen. Und auch das ist für uns ein weiterer Grund zu danken, oder? Dass wir zu ihm Vater sagen können und nicht mehr verurteilender Richter. Gott ist unser liebender Vater. Was für ein Grund zum Danken. Was für ein Grund, um mit Freuden Dank zu sagen. Mit diesem letzten Merkmal des würdigen Wandels wollen wir die heutige Predigt abschließen und auf den Grund der Dankbarkeit beim nächsten Mal näher eingehen. Lasst uns zusammen beten.